Lieber Herr Dr. Holthoff-Pförtner, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe im Vorfeld nachgedacht, wann ich das letzte Mal so viel Verunsicherung in unserem Land erlebt und gespürt habe, wie in diesen Tagen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, aus meiner Sicht kann ich mich nur an wenige Momente erinnern. Als ich kleines Kind war, war eine große Unruhe um mich herum, als die Russen mit Panzern den Prager Frühling 1968 niederschlugen, weil die ältere Generation noch Kriegserinnerungen hatte und Kriegsgefahr sah. Und dann war es, als ich erwachsen war, später Tschernobyl, wo man bei diesem Atomunglück Sorge hatte, welche Auswirkungen das auf uns mit Radioaktivität und auf die Menschen dort sowieso haben könnte. Dann 2008 bei der Finanz- und Wirtschaftskrise, als die Menschen oben abbuchten, um es unten ins Schließfach zu tun, weil sie den Banken nicht mehr trauten. Und jetzt, 2016, so meine Bilanz, jeder macht da für sich eine ureigene, erlebe ich größte Unruhe. Das Besondere der jetzigen Unruhe, wo infolge der Globalisierung viele Themen der Welt nicht mehr irgendwo auf der Welt stattfinden, sondern immer häufiger und immer massiver zu uns kommen und zu unseren Problemen werden, ist, dass es sich nicht um einen singularen Vorgang handelt, sondern um eine ganze Abfolge von Themen, bei denen wir das Gefühl nicht loswerden, dass wir es allesamt nicht ganz im Griff haben. Und dass wir uns nicht ganz in der Sicherheit wiegen können, wie wir uns eigentlich seit 1990 gewogen haben, dass eigentlich das Ende der Geschichte sei, der Durchbruch der Demokratien sei, Friede und Freiheit auf ewig gesichert sei und wir uns im Wesentlichen nicht so viel Sorgen um so große Themen machen müssten, sondern uns eher kleinerer Themen, mit denen auch ich zu tun hatte, annehmen könnten, als den wirklich großen Themen unseres Landes. Diesmal beunruhigt mich jedenfalls und viele Mitbürgerinnen und Bürger das Gleichzeitige einer Reihe von Ereignissen, dass sich die Finanz- und Währungsmärkte von der Realwirtschaft abgekoppelt haben und die Weltwirtschaft nach wie vor nicht das notwendige Vertrauen hat, was sie dringend in weiten Teilen der Welt braucht. Wir hatten 1990 die KSZE-Konferenz in Paris erlebt, wo man sich auf die Unverletzlichkeit der Grenzen verständigt hatte, und zwar in der Konferenz aller europäischer Staaten. Und wir haben erlebt, dass das in den letzten Jahren nicht mehr gegolten hat, sondern dass Grenzen verschoben werden sollen. Wir hatten zwar immer wieder von Bevölkerungswachstum gehört und über Probleme in Afrika gesprochen, aber dass wirklich Menschen sich auf den Weg machen könnten nach Europa in dieser Zahl, in dieser Geschwindigkeit, das haben die meisten nicht für denkbar gehalten. Nigeria hat derzeit 180 Millionen Einwohner. 2050 sollen es 450 Millionen sein. Einige Bevölkerungswissenschaftler sagen, dass 2100 dort 700 Millionen Menschen in einem Nationalstaat Afrikas leben würden. Diejenigen von Ihnen, die 1930 geboren worden sind, kamen auf diese Welt, haben das nicht so gleich realisiert, unter 2 Milliarden Erdenbewohner. Wenn sie irgendwann möglichst spät diese Erde verlassen, dann werden sie 8 Milliarden Menschen zurücklassen. Und das hat es überhaupt noch nie gegeben, dass sich eine Bevölkerung vervierfacht innerhalb eines einzigen menschlichen Lebens. Und das hat diese Welt dramatisch verändert. Und wir haben Machtspiele in der Welt, wo Religionen, wo Ausrichtungen von Religionen wie die Sunniten und die Schiiten genutzt werden, um eigene Machtansprüche geltend zu machen. Und das hat sich inzwischen auf die ganze Welt ausgedehnt, wenn ich an die Terroranschläge von Ottawa bis Sydney denke. Und wir spüren, dass es eigentlich schon ein 30-jähriger Krieg, nicht in Europa, aber in der Nachbarschaft Europas ist. Wer im Irak vor 30 Jahren geboren wurde, hat den Irak-Iran-Krieg erlebt, hat die Eroberung Kuwaits und die Befreiung Kuwaits erlebt und hat den Angriff auf den Irak erlebt, hat eigentlich immer nur Krieg erlebt und ist seit 30 Jahren geschunden dort und inzwischen nahezu hoffnungslos, dass es eine bessere Zukunft geben könnte. Eine solche Gleichzeitigkeit von so vielen Ereignissen lässt mich jedenfalls zu der Konsequenz kommen, dass 2016 ein Schicksalsjahr wird und dass möglicherweise in Jahrzehnten mal beurteilt wird, ob das, was jetzt getan wird in Europa und der Welt, richtig oder falsch war. Man sollte sich da vorschnellen Urteilen nach Möglichkeit enthalten, weil meistens die, die richtig gehandelt haben, als sie gehandelt haben, relativ unbeliebt waren. Vor 200 Jahren war der Wiener Kongress, vor 100 Jahren, 1914, das Schlittern im Ersten Weltkrieg und 1919 die Versailler Friedensverträge, die zum Beispiel relativ nachlässig die Auflösung des Osmanischen Reiches und die Entstehung der Türkei provozierten, in der Form, wie wir bis heute in der Region, vor allem im südlichen Bereich der Türkei und im östlichen Bereich, Probleme haben. Und vor 70 Jahren wurde der Zweite Weltkrieg beendet, wo der Begriff Nahe Osten überhaupt erst erfunden wurde und die arabische Welt gleich mit neu geordnet wurde. Man kann das auch anders bilanzieren, die Vergangenheit, und kann sagen, von den letzten 100 Jahren gab es eine erste Hälfte und eine zweite Hälfte. In der ersten Hälfte gab es zwei schreckliche Weltkriege, zwei Währungsreformen, den Zivilisationsbruch des Holocaust, die Weltwirtschaftskrise und dann den eisernen Vorhang in Europa. In der zweiten Hälfte dieser letzten 100 Jahre gab es Frieden, Freiheit, Demokratie und dann vor 25 Jahren auch die Einheit Europas. Also eine wunderbare zweite Hälfte und eine höchst bedenkliche, gefährliche und schlimme und grausame erste Hälfte. Und wir leben heute, als sei die Situation heute gottgegeben, selbstverständlich, normal und in keinster Weise gefährdet. Dabei haben wir den Auftrag, dass wir die letzten 50 Jahre in die nächsten hunderte Jahre fortschreiben und jeden Rückfall in die Gefahren davor minimieren und ausschließen. Den wenigsten scheint bewusst zu sein, dass das ein historischer, einzigartiger Vorgang in jahrtausendjähriger europäischer Geschichte ist. Dass wir 28 Länder haben, die Demokratien haben, Freiheit und Frieden haben, die miteinander befreundet und verbunden sind und damit eine Situation geschaffen ist, die über Jahrhunderte kein Mensch in Europa für denkbar hielt. Und das kam nicht zufällig, nicht zwangsläufig. So, es bedurfte Menschen, die Visionäre waren, die richtig mutig waren, die richtig was riskiert haben, die sich richtig auch in ihren Ländern unbeliebt gemacht haben. Winston Churchill, 1946 eingeladen an die Zürcher Universität und hält dort eine Rede, die mich jedenfalls heute noch letztlich auf die Knie fallen lässt, indem er sagte, nachdem gerade der Krieg mit Deutschland beendet war, dass wir eine Vereinigte Staaten von Europa-Organisation schaffen müssen, jetzt mal dahingestellt, ob Großbritannien gleich dabei sein sollte oder nicht. Aber er wollte die Vereinigten Staaten von Europa und hat ausgeführt, darin müssten Deutschland und Frankreich eine herausragende Stellung einnehmen. Das sei im Interesse der Welt. Das hat ihn in England nicht beliebt gemacht. Aber es hat Europa möglich gemacht. Die polnischen katholischen Bischöfe, die 1965 schon einen Brief an ihre Amtsbrüder hier in Deutschland geschrieben haben, mit dem Satz, wir vergeben und bitten um Vergebung. Wir vergeben euch den Angriff auf Polen und wir bitten euch um Vergebung für das Unrecht der Vertreibung. Ein phänomenaler Satz, der die polnischen Bischöfe in Polen in dem Moment sehr unbeliebt gemacht hat, weil das vielen unmöglich war, sowas zu formulieren und viel zu früh allemal war. Der polnische Papst, der den Menschen gesagt hat, fürchtet euch nicht, kämpft für eure Freiheit, Solidarność, die Arbeiterführer, die Mut gehabt haben, die ihr Leben riskiert haben, die in Haft gegangen sind, um die kommunistische Diktatur zu beseitigen, die Bürgerrechtler in der DDR und dann Gorbatschow, der bereit war, das Selbstbestimmungsrecht der Völker und des deutschen Volkes höher zu gewichten als die Größe und Macht seines eigenen Landes, was ihm bis heute innerhalb der Russischen Föderation mehr oder weniger unbeliebt macht, aber lieber weltweit Großes getan haben und im eigenen Land unbeliebt sein, als im eigenen Land beliebt sein und das Falsche getan und das Richtige unterlassen haben. Und ich frage mich, und deswegen sage ich diese Dinge, haben wir heute Visionen und haben wir heute Visionäre wie Churchill und Gorbatschow, die bereit sind, unabhängig von Stimmung in ihrem Land und von dem, was gerade ankommt, für die nächste Wahl ankommt, Dinge zu formulieren, die jetzt notwendig sind, die jetzt wichtig sind, die jetzt in späterer Betrachtung dann als wegweisend bewertet werden. Denn wir haben jetzt eine Herausforderung, der wir gerecht werden müssen, die ähnlich groß ist wie die Herausforderungen 19, 45 und zu anderen historischen Zeitpunkten. Und ich freue mich, dass ich hier sprechen darf zu dem Thema, was macht Deutschland aus? Ansehen, Chancen, Erwartungen, Gefahren. Und ich freue mich vor allem, dass Sie gekommen sind, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Sie gebraucht werden. Sie, Ihre Ehemänner, Ehefrauen, Ihre Kinder, Ihre Enkel, Ihr Umfeld, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ihre Vorgesetzten, dass Sie eine Verantwortung haben, in diesem Land für richtige Entscheidungen zu werben und für richtige Diskussionen zu sorgen, bei denen alles angesprochen werden kann, wo nichts tabuisiert werden muss, wo am Ende aber eine kluge Entscheidung dabei herauskommen muss. Und ich glaube, dass die Gefahr, dass Menschen sagen, aus diesem ganzen globalen Ereignis, Wust, steigen wir doch lieber aus, machen doch die Schotten dicht, machen doch die Grenzen dicht, verabschieden uns aus dieser Internationalität, aus der Globalisierung und wollen es wieder so schön heimelig haben, wie wir es früher hatten. Das ist eine große Gefahr, dass immer mehr Menschen sagen, das wollen wir alles nicht, das ist für uns viel zu gefährlich. Wir schotten uns ab und machen die Schotten dicht. Ich finde das viel zu schlicht. Denn wir haben inzwischen ein Grundgesetz, eine Verfassung, einen Zustand unseres Landes, der uns eine besondere Verantwortung für die Welt mit anderen zusammen stellt. Das Grundgesetz, in das ja jetzt auch viele flüchten und einwandern wollen, gilt für alle, ohne Ausnahme, ohne Spielräume. Und das muss jeder wissen, der in Deutschland lebt und der nach Deutschland kommt und der in Deutschland bleiben will. Für mich erschreckend ist nur, dass so wenige, die das sagen und die dazu jubeln, auch mal reingucken, was da drin steht. Dass jeder denken kann, was er will, dass jeder glauben kann, was er will, dass er gar nicht glauben muss, dass die Presse frei ist, dass die Meinung frei ist, dass Mann und Frau gleich sind. Und das sind Dinge, die können auch nicht geändert werden. Die sind nach Artikel 79.3, nach den historischen Erfahrungen der Deutschen mit sich selbst und der Ausländer mit den Deutschen, unveränderbar im Grundgesetz verankert. Das heißt, man kann wirklich sagen, hier kann jeder richtig berechenbar erfahren, was in diesem Lande gilt und was in diesem Lande als Kern auch nicht verändert werden kann. Durch wen immer, durch welche Ereignisse immer, durch welche Herkunft und Lebensform immer, das gilt und kann nicht verändert werden. Und mit diesem Grundgesetz haben wir ein erstaunliches Ansehen in der Welt erlangt. Wenn man in Deutschland rumhört, naja, die Stimmung hier ist ja nie so toll, aber wenn man in der Welt rumhört, dann kann ich Ihnen nur daraus berichten, ist es ein Geschenk der Geschichte, dass wir Deutschen heute weltweit große Anerkennung und Wertschätzung genießen. Deutsche haben sich mit Deutschland immer wenig befasst. Das galt oft als Deutschtümelei. Und als ich in der jungen Unionzeit damals mal fragte, was ist, wenn morgen die Einheit kommt, da galt ich schon als Revanchist. Da durfte man nicht drüber nachdenken. Aber als sie dann kam, hieß es, warum habt ihr euch nicht darauf vorbereitet? Also das ist so ein bisschen komisch in Deutschland. Aber die Ausländer haben sich spätestens seit 90 sehr intensiv mit uns beschäftigt unter der Überschrift, geht das gut, wenn es den Deutschen wieder gut geht? Sind die da nicht zu groß, zu mächtig, zu einflussreich? Wie ist dieses Deutschland? Ist es wieder gefährlich? Wo kann es gefährlich werden? Und ich finde diese Literatur, die daraufhin entstanden ist, sehr eindrucksvoll. Peter Watson, der Brite, hat ein Buch geschrieben, Der deutsche Genius, und sagt, von Luther bis Benedikt XVI., von Daimler bis Benz, von Habermas bis Beuys, die Deutschen haben eigentlich bei Ingenieurwissenschaften, in Theologie, in Philosophie, in Naturwissenschaften, Medizin, Großartiges geleistet. Und er fragt, woran liegt das? Er geht dem auf den Grund, warum sind die Deutschen so erfolgreich unterwegs? Und das machen wir uns, glaube ich, zu selten bewusst, dass wir Forschung und Lehre an unseren Universitäten auf hohem Niveau haben, dass wir Interdisziplinarität seit Humboldt haben, dass wir außeruniversitäre hervorragende Forschung haben, dass wir Wettbewerb haben. Dass wir in Baden-Württemberg nur deshalb Tübingen, Heidelberg, Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart, 5 Elite-Universitäten haben, weil es Württemberg und Baden gab, weil es Wettbewerb gab und gibt. Und hier in Nordrhein-Westfalen wollte ich jetzt kein Beispiel bilden, weil ich nicht weiß, auf welches Terrain man sich hier begibt, wenn man neben der großartigen Universität Duisburg-Essen weitere erwähnt und dafür andere vergisst. Aber dass wir so viele Fürstentümer hatten, so viele Provinzen hatten, so viele Eigenstaatlichkeit hatten, alle schimpfen ja über den Föderalismus, Aber das ist auch Wettbewerb. Jeder wollte eine gute Universität haben. Jeder will gut dastehen und guckt deswegen, wie er aufgestellt ist. Die Vor-Ort-Verantwortung, die Dezentralität, die uns zum Teil die Alliierten aufgezwungen haben, das war ein großes Geschenk, dass Macht nicht zentral gebündelt wird in London oder Paris, sondern aufs Land verteilt wird. Das ist ein großes Geschenk, ein großer Wettbewerbsvorteil unseres Landes. Wir sehen das jetzt auch bei der Flüchtlingsfrage, dass vor Ort die Probleme zu lösen sind und dort die größte Kompetenz ist, die Probleme zu lösen. Dass wir nicht alle auf eine Stadt schauen in Deutschland, das verwundert Ausländer. Die Türken zum Beispiel sagen, wir haben 70 Millionen Türken, aber 20 Millionen leben in Istanbul und eigentlich wollen die anderen da auch irgendwann mal hin. Und bei uns ist die größte Stadt Berlin mit 3,3 Millionen Einwohnern, Hamburg 1,9, München 1,8. Und der Rest lebt glücklich in Essen und in Duisburg und in Köln und in Düsseldorf. Und in dem Wettstreit der Städte und in der Wettbewerbssituation, der Konkurrenzsituation ist die Lebensqualität in der Fläche des Landes hoch. Und viele Weltmarktführer, Hidden Champions, sind im ländlichen Raum, in kleinen Dörfern, in vierter Generation als Familienunternehmen. Das hat kein Land der Welt in der Form aufzubieten. Bei uns gibt es Menschen, die ganz wenig die Schule besucht haben, aber dann ganz viel gelernt und weitergegeben haben, Handwerker, Selbstständige, Firmengründer, Unternehmer, die über die beruflichen Bildungswege Großes geworden sind, Großes geleistet haben. Und es ist keine Schule eine Sackgasse, sondern man kann über jede Schule alles werden. Bei uns gibt es Mittelstand, kleine, mittlere Familienunternehmen, die langfristig verantwortlich über Generationen handeln. Und das hat Deutschland stark gemacht. Die Konsenskultur, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer kennen, dass sie sich ernst nehmen, dass es Mitbestimmung gibt, dass es Einflüsse gibt der Kirchen mit Ethik des Protestantismus, katholischer Soziallehre, großer Verantwortlichkeit im Betrieb, das hat unser Land stark gemacht. Perfektionsstreben, das uns vor Selbstzufriedenheit bewahrt und letztlich auch das Nörgeln, was wir immer so an uns haben, hat zumindest dazu geführt, dass wir immer noch versucht haben, es immer noch ein bisschen besser zu machen. Und selbst die Technikangst, schreibt Peter Watson, die Deutschen hätten, sei eigentlich ein deutscher Standortvorteil, weil dadurch, dass wir vor manchen mehr Angst als andere hätten, würden wir auch früher nach Alternativen suchen, zum Beispiel Photovoltaik oder Windenergie. Dann kann man wieder spüren, ja, das ist uns auch oft gelungen, dass wir wegen der Angst vor bestimmten Techniken dann nach anderen gesucht haben und dann wieder vorne waren. Es ist jedenfalls doch auch ein Ergebnis großer Leistung von uns allen, dass wir mit 1% der Weltbevölkerung in manchen Bereichen des Maschinenbaus über 60% Weltmarktanteil haben. Dass also aus einem Land ein Großteil von Maschinen, Spezialmaschinen oder Produkten oder Techniken kommt, weil in diesem Land die Voraussetzungen dafür, das zu entwickeln, besonders gut sind. Und wenn man eine solche Stellung hat, eine solche Anerkennung hat, dann folgt daraus auch Verantwortung. Alain Mann, der Franzose, Philosoph und Berater von Sarkozy, hat ein Buch geschrieben, nicht Vivre la France, sondern Vivre l'Allemagne. Es lebe Deutschland. Und er kommt zu dem Schluss, Deutschland sei im Moment das gesündeste und demokratischste Land Europas. Man dürfte das ja gar nicht sagen, wenn es ein Deutscher geschrieben hätte. Aber da es ein Franzose geschrieben hat und vorher ein Brite, kann man es hier auch nennen und zitieren. Der frühere polnische Außenminister sagte, ich fürchte mich mehr vom schwachen als vom starken Deutschland. Die USA erkennen inzwischen an, dass sie vielleicht nicht mehr die Machernation sind, sondern die Deutschen, so schrieb die New York Times, die Machernation geworden sei. Und wenn sie weltweit unterwegs sind, dann stellen sie überall Spuren Deutscher fest, ob Medizinern in Shanghai oder irgendwelchen Vermessern in Samoa oder dem TÜV in Japan, wo man mit Deutschland Qualität, Wettbewerbsfähigkeit, Konkurrenzfähigkeit, gute, qualitätsvolle Lösungen verbindet. Und darauf können wir Deutschen stolz sein. Sie haben gehört von dem Buch des Leiters des Britischen Museums in London, Neil McGregor, der eine Deutschlandausstellung in London gezeigt hat und darüber einen Ausstellungskatalog veröffentlicht hat, anhand von Artefakten deutscher Geschichte. Und er sagt, jedes Land hat eigentlich Siegestore, weil jedes Land hat irgendwann Kriege geführt und hat auch mal einen davon gewonnen. So stehen überall Siegesdenkmäler, Siegessäulen, Siegestore. Aber in Deutschland, sagt Neil McDonald, steht in München das Siegestor. Aber das ist nicht einfach nach dem Krieg wiederhergestellt worden wie vorher, sondern es sind die Buchstaben aufgebracht worden, dem Sieg geweiht, vom Krieg zerstört, zum Frieden mahnend. Und das ist ein großes Kompliment an uns Deutschen, dass wir aus der Geschichte gelernt hätten, dass wir Täter waren, dass wir Taten verübt haben, dass wir Kriege entfacht haben, dass wir Verbrechen begangen haben und dass uns das verpflichtet, für die Zukunft anders zu agieren. als Länder, die sich nach wie vor häufiger in einer Opferrolle sehen und dadurch auch manchmal sich selbst im Weg stehen, als auch ihre eigene Rolle kritisch zu reflektieren. Alle meine Freunde aus der Welt sind immer wieder beeindruckt vom Holocaust-Mahnmal in Berlin, dass wir so mit diesem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte umgehen, um es nicht vergessen zu lassen und die ewige Verpflichtung weiterzugeben von Generation zu Generation. Und ein japanischer Freund schrieb mir, das Eindrucksvollste für ihn sei gewesen beim Besuch im Reichstag, dass wir dort in unserem Parlament die Inschriften russischer Soldaten, die uns besiegt hätten und den Reichstag eingenommen hätten und die russische Flagge gehisst hätten, dass wir die Inschriften dieser russischen Soldaten dort belassen und herausgestellt und der Nachwelt erhalten hätten. Und ich denke mal, solche Erzählungen aus deutscher Geschichtsverarbeitung und Aufarbeitung haben den Japanern, da bin ich sehr unterwegs, Sie haben es erwähnt, vielleicht ein Minimum mitgeholfen, dass Angela Merkel dort gesprochen hat, Frank-Walter Steinmeier mit denen immer wieder gesprochen hat, dass sie jetzt zum Beispiel mit Korea einen ähnlichen Weg gehen wie Deutschland, Frankreich, Deutschland, Polen, nämlich der Aussöhnung, der Verständigung, des gemeinsamen Blicks in die Zukunft und der Aufarbeitung des Dunklen, was in der Geschichte war. Man kann über Nationalcharakter natürlich nur ins kurze Gras geraten, es ist ganz gefährlich, darüber zu sprechen, deswegen zitiere ich auch nur Ausländer, aber man darf sich zumindest auf diese Literatur auch einlassen. Die britischen Soldaten, die uns befreit haben damals, die hatten alle in ihrer Uniform ein kleines Heft, wie man mit Deutschen umgehen muss und wovor man sich hüten muss. Der Leitfaden für britische Soldaten 1944. Und da steht dann zum Beispiel ein Satz, Sie werden merken, dass Deutsche oft in Wut geraten, wenn auch nur eine Kleinigkeit daneben geht. Die Deutschen quasi als sehr akribisch. Der chinesische Staatspräsident erzählt jetzt all seinen chinesischen Unternehmern, ihr müsst von den Deutschen lernen, wie man gut Krebse isst. Da habe ich natürlich auch erst gedacht, was meint er denn damit? Ja, die Chinesen würden angeblich den Krebs nehmen, ein großes Stück Krebsfleisch rausbrechen und zu viel wegschmeißen. Die Deutschen würden mit der richtigen Technik, dem richtigen Besteck, auch das Letzte noch aus dem Krebs rausholen und dann erst den nicht verwertbaren Rest beseitigen. Er nennt das als Thema für Industrie 4.0, weil er sagt, die Leute werden demnächst online bestellen, kriegen 6 Wochen später das Bestellte und in der Zeit unterhalten sich die Maschinen miteinander im Internet der Dinge und machen das alles soweit fertig und zum halben Preis. Und da sind die Deutschen führend, weil die Robotik können, weil die Maschinenbau können, Mechatronik können. Und das müssen wir uns von den Deutschen abgucken. Dieses Image haben wir in der Welt, dass wir zupacken, dass wir anpacken, dass wir viele Vereine haben, viele Verbände, viele Ehrenamtliche, dass wir vor Ort viel Verantwortung haben, verantwortliche Unternehmer haben, die sich um das Ganze verdient machen und verantwortlich fühlen. Das ist unser Image und unser Ansehen und das schätzen Menschen an Deutschland und die ultrakritische Selbstkasteiung hier zu Hause passt nicht immer zu diesem Bild, das andere von uns von außen haben und deswegen sollten wir uns das gelegentlich mal sagen. Aber wir müssen natürlich bescheiden bleiben, wir müssen dankbar bleiben, dass das nicht alles nur von uns ausgegangen ist, sondern dass das mit starker Hilfe von außen passiert ist, unter vielen Irrungen und Wirrungen. Churchill hat mal gesagt, die Deutschen hat man entweder an der Kehle oder auf dem Schoß. Also die hätten so ein Problem mit dem Mittelmaß, mit dem Mittelweg. Schwarz-Rot-Gold, himmelhoch jauchzend, tief betrübt. Ich habe das auch im eigenen Land Leib ja erlebt. Also mir hat dann ein Türke gesagt, also bei uns ist das so, wenn Gold vom Tisch fällt, bleibt das Gold. Wenn es vorher keins war, okay, aber dass da sozusagen etwas sich völlig verwandelt, aus Steine Brot werden oder aus Brot Steine, da sind wir Deutschen, glaube ich, sehr, sehr gründlich. Was wiederum aber, so würde es Watson sagen, jetzt sage ich es mal so, auch wieder ein Vorteil der Deutschen ist, weil das auch wieder positiv besetzt ist, dass wir Handschlagqualität haben, dass wir verlässlich sind, dass wir ehrlich sind, dass wir nicht korrumpierbar sind. In der rumänischen Wahl hatte die eine Partei die Idee, dem Kandidaten der anderen zum Vorwurf zu machen, er sei deutschstämmig, er sei gar kein Rumäne. Und dann hat der Kandidat Johannes einfach ein Plakat kleben lassen. Er stiehlt nicht und er lässt sich nicht kaufen. Und dann wurde er mit überwältigender Mehrheit gewählt, weil genau das wollten die Rumänen. Die wollten endlich keine Korruption mehr. Die wollten endlich dann auch eben einen deutschstämmigen Präsidenten, der für das steht, was Rumänien so dringlichst bräuchte und brauchte und jetzt ja auch hat. Und die Regierung hat ja auch daraufhin auch schon gewechselt, weil er einen anderen frischen Wind dort reingebracht hat. Demokratie, Freiheit und Recht setzen sich erst in einem ganz langen Prozess durch und deswegen dürfen wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt laufen, weil wir selber ja über Jahrhunderte den Weg nicht gefunden haben. Wir sind erst seit 25 Jahren frei, rechtsstaatlich und wiedervereint. Vorher haben wir es mit Kommunismus versucht, mit Nationalsozialismus versucht. Also gerade wir Deutschen sind so oft durch die Gegend geirrt, dass wir allen Anlass haben, immer wieder zu sagen, wir wollen auch von anderen lernen. So wie die Germanen damals von den Römern gelernt haben, die waren sehr viel zivilisierter als wir Deutschen. So haben wir immer wieder geguckt, was können andere besser? Das sollten wir weiter tun. Von Amerika abgucken, dass man, wenn man hingefallen ist, auch wieder aufstehen kann. Das können die Amerikaner wunderbar, können wir überhaupt nicht. Wir können von den Türken die Gastfreundschaft in den Familiensinn lernen, von den Japanern die Höflichkeit, von Italienern die Lebensfreude, auch von Franzosen. Als Sarkozy gesagt hat, wir wollen wie die Deutschen werden, war die Wahl in Südfrankreich verloren, weil da will keiner wie die Deutschen werden. Also insofern darf man nicht eins zu eins übertragen, sondern man muss natürlich schon mit dem jeweiligen eigenen Lebensgefühl operieren. Wir können von Afrika die Fröhlichkeit lernen. Dort sind die Menschen glücklich, dankbar, fröhlich mit dem Wenigsten und bei uns sind sie oft ganz unglücklich mit ganz viel auf ganz hohem Niveau. Und das ist etwas, was einen manchmal traurig stimmt, weil es einen auch irgendwie leiden lässt. Wenn man denkt, wenn das jetzt ein bisschen anders verteilt wäre, weiß man auch nicht, ob die Deutschen da glücklicher wären. Aber wir klagen manchmal auf sehr, sehr sicherem, hohen Niveau. Das muss an dieser Stelle einfach mal gesagt sein. Wie bewahren wir jetzt vor dem Hintergrund der Herausforderungen einen klugen Kopf? Wie bewahren wir das richtige Maß der Mitte, ohne unser Land jetzt zu glorifizieren, was angesichts chaotischer Zustände andernorts schnell passieren kann? Wie gehen wir mit Dunkelkammern in unserer eigenen Gesellschaft um, wie Antisemitismus, Hass, Aggression, der Tatsache, dass sich viele auch ohne Fremde in unserem Land ziemlich fremd fühlen? Denn in Ostdeutschland gibt es ja wenig Fremde, trotzdem fühlen sich Menschen dort sehr wenig beheimatet. Seriöse Debatten unterlaufen die Unterscheidung von ihr und wir. Sie fragen nach dem gemeinsamen Horizont. Am Gegenbild der Fremden lässt sich Identität nämlich nur durch Abgrenzung formulieren. Wir sollten die Identität schon selber aus uns herausfinden, dass es unsere Sprache ist, dass es unsere Verfassung ist, dass es unsere Geschichte ist, dass es unser Staatsgebiet ist, dass es die deutsche Kultur ist, wobei viele davon Migranten sind, aber das muss man dann im Einzelnen nachweisen. Alle Orientierungsnotstände bei Flüchtlingen abzuladen, alle Verlustgefühle und Ängste, die innere Heimatlosigkeit des Lebens in der Spätmoderne denen anzulasten, die ihre Heimat verlassen müssen, empfinde ich jedenfalls als viel zu kurz gesprungen und damit unseriös. Was ist das eigene in und an Deutschland? Das können uns zum Beispiel Besucher, jetzt auch Flüchtlinge, spiegeln. Die evangelische Theologin Petra Bahr beschrieb gerade, sie hätte von einem syrischen Flüchtling gehört, er erlebe Deutschland als außerordentlich christlich. Barmherzigkeit, nette Polizisten, Sonntage, an denen es still wird in der Stadt, die Glocken, die Kreuze, die vielen Kirchen. Ich glaube, wir wissen eigentlich alle ziemlich, dass sich dieser Flüchtling noch wundern wird, wie wenig sich sein Eindruck verhärten wird und wie stark er sich auch relativieren wird, wenn er das mal näher betrachtet und ein bisschen nachfragt bei den neuen Landsleuten langfristig. Wir brauchen demokratisches Engagement und vor allem Vertrauen in Institutionen, in Politik, Polizei, Gerichte, Medien, unsere Mitmenschen. Und da wäre es schon gut, wenn Medien häufig einfach berichten würden, was ist, als selbst Politik machen zu wollen, wo sie dann sozusagen sagen, jetzt machen wir mal richtig auf Willkommenskultur und machen so ein Happening, als sei sozusagen Münchner Hauptbahnhof überall. Und dann, wenn man das Gefühl hat, das war vielleicht ein bisschen viel vom Ganzen, dann kommt sozusagen die Gegenbewegung, man will wieder den Anschluss finden an manche Stimmung in der Leserschaft und bringt mit einmal alle Probleme auf Mal, die man vorher so nicht gesehen haben könnte. Und dann wird das übertitelt, die doofe Politik sei begrüßt in der Wirklichkeit, obwohl wir die Wirklichkeit, die Realität auch mit Ausländerkriminalität und anderen Fragen immer kannten, aber natürlich immer wieder zu tun haben mit Polizeibehörden, die verheimlichen, vertuschen, abwägen, was sie Bürgern sagen wollen und was sie ihnen besser verheimlichen wollen. Und das schadet dem Ansehen der Polizei, das schadet dem Ansehen der Sicherheitsbehörden, wenn das Gefühl ist, es wird nicht über alles, auch die Probleme von bestimmten Komplexen gesprochen, sondern unter der Decke gehalten. Meine Erfahrung mit Fremden und der Aufgeschlossenheit für Fremdes und Fremde in Deutschland ist die, dass zwei Dinge unverrückbar zusammengehören. Die Offenheit Fremden und Fremden gegenüber, die Weltoffenheit, die Aufgeschlossenheit, das Bedürfnis von anderen hinzulernen zu wollen und andererseits eine klare Haltung zu dem, was wir vertreten, was bei uns gilt, wie wir damit umgehen, wie wir das durchsetzen. Also eine klare innere Sicherheit, eine klare Rechtsstaatlichkeit, klare Abschiebungen, Verurteilungen, mehr Polizei, mehr Justiz, schnellere Verfahren. Das ist zwangsläufig verbunden mit der Offenhaltung in der Globalisierung von Deutschland als fairem Partner in der Welt. Und wer sich nur auf den einen Aspekt konzentriert und anderes verheimlichen oder nicht sagen will, der wird auf kurz oder lang Schiffbruch erleiden. Und weil wir Deutschen das weiter durchhalten müssen, diese ausgewogene Position der Mitte, sind wir nach jahrelang durchgeführten BBC-Umfragen das Land in der Welt mit der konstruktivsten Rolle nach Aussage der Befragten in der Weltpolitik. Und das ist vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte nun wahrlich ein großes Kompliment. Die Chancen in Deutschland sind außerordentlich gut, weil wir in den letzten 10 Jahren 12% mehr Erwerbstätige haben, weil wir 30% industriellen Sektor an unserer Volkswirtschaft haben und andere diese Bereiche schlicht aufgegeben hatten, während wir um diese Bereiche gekämpft und sie verteidigt haben. Man kann heute auf einen Arbeitsmarkt blicken, auf Beschäftigungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen, wie wir sie so in der Form niemals zuvor hatten. Wir haben den höchsten Stand an Beschäftigten in unserer Geschichte. Und das ist etwas, worüber wir uns erstmal freuen können und worauf wir uns aber nicht ausruhen dürfen, sondern wo wir weiter dran arbeiten müssen. Die Erwartungen an ein solch wirtschaftlich großes und starkes Land sind groß, solidarisch zu sein, verantwortlich zu handeln und eine Rolle zu spielen. Und dem kommt Deutschland, meine sehr verehrten Damen und Herren, in einem erstaunlichen Maße nach. Und wenn es um mehr deutsche Verantwortung geht, denke ich nicht zuerst ans Militär. Da können wir im Übrigen im Moment auch nicht allzu viel Hilfestellung leisten. Aber auf der diplomatischen Bühne, mit dem Auswärtigen Amt, mit unseren Goethe-Instituten, mit unseren Stiftungen, mit anderen Dingen, sind wir im Moment recht erfolgreich unterwegs. Wenn Sie sich erinnern, vor einem Jahr war ich bei der Münchner Sicherheitskonferenz und dort haben viele Vertreter von den Amerikanern verlangt, an die Ukraine mehr Waffen zu liefern und in einen militärischen Konflikt zu gehen, nach dem Motto, den Anfängen wehren. Und Angela Merkel wurde dort bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als sie sagte, ich will verhandeln, ich will einen Waffenstillstand in Minsk, wurde belächelt von vielen. Ich will hier keine Namen nennen und keine Länder nennen, aber es ging ein Riss durch die Münchner Sicherheitskonferenz zwischen den Hardlinern und denen, die verhandeln wollten, die sprechen wollten. Und das finde ich übrigens an Deutschland toll, dass wir das als Ultima Ratio sehen, das Militär, und nicht so schnell, so früh einsetzen, sondern gucken, ist es wirklich notwendig oder gibt es Alternativen. Und die beiden Minsker Abkommen haben die Situation in der Ukraine jedenfalls erst einmal eingefroren und größeres Blutvergießen seitdem vermieden, verhindert. Und es war bisher aus meiner Sicht der beste Weg, als dort in eine militärische Auseinandersetzung zu gehen. Wir haben jetzt den von Frank-Walter Steinmeier erkämpften Erfolg mit anderen in der Frage Iran. Dieses Thema einer Atombombe des Iran in der Konfliktlage Saudi-Arabien-Iran in den Griff bekommen zu haben und Iran wieder unter die Völkergemeinschaft zurückzuführen, jedenfalls in den internationalen Handel einzubringen. Gerade hat ein deutscher Diplomat für die Vereinten Nationen die Friedensvereinbarung zu Libyen hinbekommen. Natürlich haben dort nur 70% der Clans, der Akteure, der Familien in den verschiedenen Landesteilen unterschrieben. Aber das ist eine erstaunlich große Zahl, die er zusammengebracht hat. Und es gibt damit eine kleine Perspektive auf eine friedlichere Entwicklung Libyens, wobei dorthin jetzt viele IS-Terroristen gehen, die aus Syrien jetzt verdrängt werden durch die Bombardierungen und natürlich in andere Länder ausweichen. Und der tunesische Präsident mir vor wenigen Wochen sagte, sie fühlten sich jetzt als Frontstaat mit Tunesien, weil eben so viele IS-Terroristen aus Libyen, dem Nachbarland, kämen. Aber Diplomatieerfolge in diesem Umfang werden von uns, denke ich, ein bisschen zu wenig gewürdigt. Und wir könnten auf diesem Feld noch viel mehr tun. Wenn die Deutsche Welle ihr Programm in arabischer Sprache ausdehnt, dann haben wir ein einfaches Instrument, uns an die Jugend der arabischen Welt zu wenden, und zwar regelmäßig. Al Jazeera wird dort nicht mehr ernst genommen, hat zum totalen Einbruch ihre Einschaltquoten. Da ist ein offenes Feld. Aber ist uns das was wert, zu sagen, 100 Millionen in Ausbau der Deutschen Welle mit einem arabisch sprechenden Programm, mit einem in das Arabische übersetzten Programm, wo man sich an die Jugend der Welt, dieses Teils der Welt, wendet und berichtet, auch darüber berichtet, dass viele hier nur vorübergehend bleiben können, viele zurückgeschickt werden, viele abgelehnt werden. Also ein realistisches Bild der Situation in Deutschland liefern, als Bilder, die über Selfies in das Land gegeben werden, als würde bei jedem Flüchtling sich der Bundespräsident oder die Kanzlerin persönlich erkundigen, was man noch für ihn tun kann. Also über Selfies, soziale Netzwerke, was früher Wochen brauchte, bis einer mal einen Brief schrieb nach Marokko, das kommt ja heute innerhalb von Zehntelsekunden an und kommt über die Netzwerke in eine Verbreitung, die ja für uns alle unvorstellbar war. Das heißt, auf diese Art und Weise deutsche Politik zu erweitern und Verantwortung wahrzunehmen, das ist noch lange nicht ausgereizt. Wir Deutschen müssen dankbar sein für Unterstützung in den letzten Jahrzehnten durch die Amerikaner beispielsweise mit dem Marshallplan, mit den 4+2-Verhandlungen. Ist nicht alles von uns auf unser Mist gewachsen, sondern in einer internationalen Einbindung. Und wir sind die Profiteure der Osterweiterung Europas durch die Zentralität, die wir erlangt haben. Und im Moment spielen uns Dinge in die Hände, für die wir nichts getan haben, wenn ich den verfallenen Ölpreis sehe. Aber andere Länder bringt das an den Rand des Ruins. Viele Länder haben 80% ihres Staatshaushalts aus Öleinnahmen. Und wenn da nicht mehr $100 pro Barrel kommen, sondern 20, kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Zum Teil will ich das gar nicht werten. Wenn Saudi-Arabien im letzten Jahr 110 Milliarden Rücklagen aufgelöst hat, dann haben sie noch 500 Milliarden. Aber wenn das noch 4 Jahre weitergeht, haben sie keine mehr. Und dann ist die Frage, ob sie die Bevölkerung noch ruhig halten können oder ob es da auch wieder dann ganz andere Probleme gibt, weil das Geld nicht mehr sprießt aus den Öleinkünften. Also diese Welt verändert sich gerade. Und für die niedrigen Zinsen haben wir eigentlich auch nicht viel getan, außer zuzulassen, dass die Zentralbanken Geld drucken. Aber das bringt natürlich den Landeshaushalten Milliarden. Und die ganzen alten Schulden, die uns früher drücken die Akteure gar nicht mehr, weil sie sagen, es kostet ja eigentlich nichts, wenn man alte Schulden hat, weil man kaum noch Zinsen bezahlen muss. Das sind Effekte, über die wir, glaube ich, so ein bisschen ein Krisenszenario sehen müssen. Und das ist ja das letzte Stichwort. Was ist Deutschland? Was macht Deutschland aus? Ansehen, Bedeutung, Gefahren. Die Gefahren sind vielfältige. Durch die Flüchtlingsströme. Da allerdings würde ich das jetzt auch mal relativieren wollen. Ich weiß nicht, ob Sie die 10 Länder kennen mit den meisten Flüchtlingen. Ist kein europäisches Land dabei. Die Jordanier haben 4 Millionen Einwohner, 1 Million Flüchtlinge. Die Libanesen 4,5 Millionen, 1,2 Millionen Flüchtlinge. Wir haben auf 500 Millionen Europäer 1, 2, 3 Millionen. Das ist unter einem 0,5%. Und die haben 20% mehr Bevölkerung durch Flüchtlinge und gehen da relativ professionell mit um. Nur als die Flüchtlinge noch nicht hier waren, hat es auch keinen interessiert. Ich war vor einem Jahr im Flüchtlingslager Zaatari in Jordanien mit 90.000 Flüchtlingen. Da hat sich hier keine Socke für interessiert. Das war ja in Jordanien. Das heißt, offenkundig sind wir auch so veranlagt als Menschen, dass wir eigentlich Probleme erst sehen, wenn sie an der Haustür klingeln. Und wenn Probleme anderswo sind und anderswo klingeln, sind es auch nicht unbedingt unsere Probleme. Von daher müssen wir ganz kleine Brötchen backen, wenn wir jetzt ganz große Backen machen und sagen, es muss jetzt Quoten in Europa geben. Natürlich muss es die geben zur Verteilung der Flüchtlinge. Aber als die Griechen und Italiener die ganzen Flüchtlinge hatten in Lampedusa, da habe ich jetzt von Ihnen auch keinen gelesen oder gehört, aber ich lasse mich gerne als Besseren bekehren, der jetzt einen Leserbrief geschrieben hätte, jetzt müssen wir doch den Griechen und den Italienern helfen. Selbst der Papst war da und hat gesagt, Lampedusa, das ist unmöglich, was da passiert. Aber da haben wir gesagt, das ist jetzt erstmal ein Problem von Italien und Griechenland. Und wenn wir jetzt das Problem haben, dass dann nicht alle Hurra schreien, ist eigentlich relativ nachvollziehbar. Und die Polen werden vielleicht in 10 Jahren, wenn irgendwie in Weißrussland was passiert und Millionen aus Weißrussland nach Polen flüchten, dann werden die Polen vielleicht sagen, hätten wir mal 2016 sehr schnell den Wagen von Angela Merkel mit angeführt und Quoten eingeführt, dann würden uns die Ukrainer, die alle nach Polen flüchten und die Weißrussen ein bisschen verteilt auf Europa abgenommen und die Probleme bewältigt. Also, man sieht sich immer mehrfach im Leben, das sollten wir Deutschen besonders vor Augen haben, angesichts dessen, was wir an Dankbarkeit empfangen haben und an Hilfsbereitschaft erlebt haben. Was ist in dieser krisenhaften Situation zu tun, wenn man Optimist bleiben will und der bleibe ich? Entschlossenes Handeln muss man tun. Und da habe ich einige wenige Punkte, um eine Stunde insgesamt nicht zu überschreiten. Der erste Punkt, die Menschen in unserem Land sollten gelassen den Kurs der Mitte, des Ausgleichs, der Abgewogenheit beibehalten. Dass wir sagen, wir leben hier mit Synagogen, mit Moscheen, mit Kirchen, mit buddhistischen Tempeln, friedlich und mit Wertschätzung und Anerkennung zusammen und leben der Welt vor, wie es weltweit gehen kann, weil es hier geht. Und was hier geht, muss eigentlich auch überall gehen. Ich glaube, dass wir der Gefahr wieder streben müssen, dass wir uns jetzt entscheiden müssen, gegen 1,5 Milliarden Muslime auf dieser Welt zu sein oder wieder in alte Kreuzzugsgedanken zu kommen zwischen Christentum und Islam und zwischen Abendland und Morgenland, weil die nähere Analyse sofort ergebe, dass der Islam natürlich Verantwortung hat für Gewalt. Und wer sagt, das hat mit dem Islam nichts zu tun, das stimmt natürlich nicht. Genauso wie Hexenverbrennung, Inquisition natürlich was mit dem Christentum zu tun hatten. Man auch nicht sagen kann, es hat mit dem Christentum nichts zu tun. Nein, wir müssen hier auch mit uns ehrlich bleiben. Und auch die Aufklärung sah nicht die Gleichheit von Mann und Frau von Anfang an und auch nicht die Gleichheit der Religion. Die Juden waren lange nicht gleichberechtigt anerkannt in Europa, auch nicht nach der Aufklärung. Also wir müssen hier sehr vor dem historischen Hintergrund bescheiden und verantwortlich bleiben und jedes Argument wichten und jedes hinterfragen und vor allem sehen, dass alle monotheistischen Weltreligionen sich irgendwann mal verantworten müssen nach Ablauf des Lebens und alle, die vom Schöpfer ausgehen und alle die Menschenwürde kennen und keine Religion Diskriminierung zulässt, aber jede Religion auch gefährliche Stellen in ihren religiösen Büchern hat. So haben gerade niederländische YouTuber eine große Straßenbefragung gemacht, haben jetzt 7 Millionen Klicks, das können Sie sich dort anschauen, und haben Menschen Stellen aus der Bibel vorgelesen, aber haben es in einen Koran gepackt. Also die haben sozusagen das Koranbuch dann aufgeschlagen und haben gesagt, das lese ich immer vor, wer über Gott spottet, muss sterben, die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Und die Leute haben natürlich gesagt, Abscheu, Empörung, Katastrophe, sowas gehört nicht nach Europa, und wurden dann erst aufgeklärt, dass es im Alten Testament steht. Also wir müssen einfach sehen, dass natürlich die Aufnahme der Vertriebenen ein Nullproblem war, weil es Deutsche mit deutscher Sprache und deutscher Kultur waren, als die Aufnahme von viel wenigeren mit einer ganz anderen Herkunft, Religion und Kultur. Aber eine Aufgabe ist das eine gewesen, eine Aufgabe ist das andere. Und Frau Merkel hat gesagt, wir schaffen das, aber sie hat ja nicht gesagt, ich schaffe das. Es war ja nicht eine Aussage, wo wir uns jetzt ausruhen können, sondern es war eine Aufforderung, ein Appell, wir schaffen das. Also Sie und alle Beteiligten gemeinsam schaffen das oder wir schaffen es nicht. Und eigentlich darf man gar nicht versagen vor historischen Aufgabenstellungen, sondern man muss sie irgendwie schaffen, irgendwie bewältigen. Und wir haben das bisher in Deutschland ganz gut bewältigt. Die Aufnahme vieler fremder Religionen, fremder, Andersdenkender. Wir haben eigentlich eine Integrationserfolgsgeschichte, wenn wir mal sehen, dass wir anfangs nur Fehler gemacht haben bei der ersten Gastarbeitergeneration, dann haben wir eigentlich danach ganz viel hingekriegt. In allen Führungspositionen, in Medien, Sport, Politik gibt es heute Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Migrationsgeschichte. Und meine Beobachtung ist, dass die weniger unser Land verändert haben zum Schlechten als zum Guten, dass aber wir die ganz stark verändert haben, weil die mit einmal festgestellt haben, als Moslem in einer freiheitlichen Demokratie ist es 1000-mal schöner, als in einem solch engstirnigen Land, aus dem sie oft geflohen sind, hergekommen sind, ausgewandert sind. Jetzt wäre es nur schön, wenn nicht immer nur Erdogan die Türken in Deutschland als solche behandelt, sondern wir sagen, das sind unsere deutschen Landsleute und die mal auffordern, ein bisschen für Veränderung der Türkei zu sorgen. Das wäre sozusagen eine intelligente Strategie. Ich glaube, dass dieses Thema mit Fremden und Fremdem umzugehen und vorzuleben, dass das geht, die einzige Chance ist, einen Weltkrieg zu verhindern. So wie der Moslem Batili in dem koscheren Supermarkt in Paris, der anschließend gesagt hat, wieso? Muslime, Christen, Juden müssen doch zusammenhalten gegen die Feinde der Freiheit und der Art, wie wir leben. Wir sitzen doch alle in einem Boot. Wir müssen mit allen gutwilligen Menschen, egal was sie glauben, woran sie glauben, gemeinsam gegen die stehen und kämpfen, die dieses ganz anders verstehen und die Art, wie wir leben, nicht wollen, dass wir so leben, wie wir leben. Und da falsche Grenzen zu vermeiden, falsche Grenzziehungen, ist für mich vielleicht der erste, der zentralste Punkt. Der zweite, wir müssen endlich einsehen, dass Europa sich auch rückentwickeln kann, scheitern kann, zerstört werden kann. Dass vielleicht die Briten austreten könnten und dann die Schotten sich abspalten und wieder Aufnahme finden wollen. Dass vielleicht sich Polen mit dem rechtsextremistischen Zwilling, der da die Regierung führt, und Orban in Ungarn und zwei Sozialisten in Tschechien und der Slowakei, als Visegrad-Staaten nicht mehr proeuropäisch engagieren, sondern nationalistisch engagieren, weil das gerade viel besser ankommt. Weil man den Leuten sagt, was früher Moskau war, ist jetzt Brüssel. Was früher Politbüro war, ist jetzt die deutsche Bundesregierung. Es gibt ja da solche Vergleiche, auch wenn Sie mal bei Pegida und AfD ins Netz gucken. Da wird Montagsdemonstration gesetzt. Das war früher gegen die kommunistische Diktatur. Das ist heute Montagsdemonstration, um einfach nur für Anliegen einzutreten. Ich finde den Vergleich ziemlich verletzend für die Opfer der Diktatur. Auch das Wort Lügenpresse, das hätte diesem Karl Eberhard Schnitzler in der DDR alle Ehre gemacht. Und er wäre heute stolz, wenn er das sehen könnte. Würde sich wahrscheinlich zweimal jubelnd im Grab umdrehen, wenn er sehen würde, dass heute Leute von der deutschen Presse als Lügenpresse sprechen. Obwohl jedermann wissen kann, dass wir eine freie Presse haben, die nun wahrlich schreiben, machen, tun kann, was sie will und das ja auch tut. Und jeder die Möglichkeit hat, sich selber in den sozialen Netzwerken zu engagieren, zu betätigen, seine Anliegen hinzuwirken. Also daran wird in unserem Land niemand gehindert. Aber solche Vergleiche mit einer staatsgelenkten, vereinheitlichten Presse bringen natürlich eine Schieflage in unser Land, die ich als verlassen von Aufgeschlossenheit und Fairness ansehe. Europa kann gefährdet werden, wenn alle ihr nationales Interesse in den Vordergrund stellen und das Gemeinsame in den Hintergrund. Wenn die Europäer den Zusammenhalt nicht mehr wertschätzen, sondern dass sich abgrenzen, dass sich verabschieden, das eigenen Weg gehen, attraktiver finden. Für uns mitten in Europa wäre das wirtschaftlich schlecht, aber es wäre doch auch kulturell für diesen Wirtschaftsraum, für diesen Menschenraum, für dieses freie Reisen, studieren können, fahren können, vergleichen können, gleiche Rechtsbedingungen zu finden, eine Katastrophe, wenn es hier die Pressefreiheit gibt und in Polen sie nicht mehr gibt, und wenn es Pluralität hier gibt, aber in Ungarn kaum noch gibt, wenn sich hier die Menschen nicht fürchten müssen, ihre Meinung zu äußern, aber in Budapest oder Warschau sehr genau überlegen, welche Meinung sie äußern, weil sie sonst morgen vielleicht im Staatsfernsehen nicht mehr auf ihrem Moderatorenstuhl sitzen. Ich finde diese einheitliche Rechtsordnung, Demokratie und Freiheitssicherung in Europa so attraktiv, dass ich alles dafür tun möchte, dass wir dieses einheitliche Europa uns tatsächlich erhalten und es gegen Angriffe von Nationalisten verteidigen. Damals 1922 schrieb Richard Coudenhove-Kalergi prophetisch: Das kontinentale Europa von Portugal bis Polen wird sich entweder zu einem Überstaat zusammenschließen oder noch im Laufe dieses Jahrhunderts politisch, wirtschaftlich und kulturell zugrunde gehen. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hat man sich entschieden, zugrunde zu gehen, in den Zweiten Weltkrieg zu gehen und Europa in den Abgrund zu führen. Ich hoffe, dass wir uns jetzt dafür entscheiden, weiter in die Verbindung, in die freundschaftlichen Kontakte, in das Miteinander, in die Zusammenarbeit zu gehen. Denn, und das ist mein dritter Punkt, die anstehenden Probleme sind entweder gemeinsam als Europäer lösbar oder für niemanden lösbar. Der dritte Punkt ist nämlich eine neue Beziehung zu unseren außereuropäischen Nachbarn in Afrika. Die Afrikaner werden immer nur mit Worten verbunden, die mit dem Buchstaben K anfangen. Darauf hat Horst Köhler beeindruckend hingewiesen. Krisen, Konflikte, Kriegen, Katastrophe, Krankheiten, Korruption. Henning Mankell, der verstorbene Schriftsteller, schrieb: Wenn wir uns am Bild orientieren, das in der Öffentlichkeit besteht, werden wir alles lernen, wie Afrikaner sterben, aber nichts darüber, wie sie leben. Und es sind inzwischen viele hohe Wachstumsraten in Afrika. Es sind viele Entwicklungen dort unterwegs. Die Hälfte der jungen Leute leben in Afrika unter 24 Jahren, die Hälfte der Bevölkerung. Und da tut sich was mit Demokratiebewegung, zum Beispiel in Botswana, in Tunesien, in Ghana, mit tapferen Menschenrechtsverteidigern, Antikorruptionsaktivisten, einer stärker werdenden Zivilgesellschaft und Frauen, die für Frieden kämpfen und Bauerngruppen, die ihre Rechte einfordern. Jetzt zu sagen, wir machen als Europäer ein Angebot an Algerien, an Marokko, an Ägypten, an Tunesien, wenn sie bestimmte Standards erfüllen, kriegen sie bestimmte Hilfe und wir geben den Menschen dort eine Perspektive, dort bleiben zu können, dann gibt es eine Chance, Flüchtlingsströme von dort zu reduzieren. Wenn Europa die Kraft nicht hat, eine Mittelmeerregion zu entwickeln, Mittelmeer als verbindendes Glied zu betrachten, statt als Trennwand und Europa zur Festung auszubauen, Ich weiß nicht, wie Sie mir das vermitteln wollen, dass Europa sich gegen Flüchtlinge durch ein Errichten einer wie auch immer gearteten Wagenburg-Mentalität letztlich schützen könnte, als dadurch, dass man das Geld dann lieber in Zukunftsperspektiven von Menschen in Afrika gibt. Denn die Mehrheit der Menschen will ja in ihrem Land erstmal bleiben und möchte ja nicht fliehen. Das wissen wir ja von den Vertriebenen. Die haben jahrzehntelang eigentlich zurückgewollt nach Schlesien, jenseits von Oder und Neiße, hingen an ihrer Heimat, hängen heute noch an ihrer Heimat. Und ich bin auch sicher, dass viele syrische Flüchtlinge, sobald dort Frieden käme, wieder nach Syrien zurückkehren würden, weil sie sich im arabischen Sprachraum dort dann am Ende wohler fühlen, zudem es auch nicht so kalt ist wie hier im Moment, sondern dort auch die Temperaturverhältnisse besser sind als bei uns, aus deren Perspektive, die nicht über Jahrzehnte und Jahrhunderte das Leben in vier Gezeiten quasi gelernt haben. Es kommen jetzt größere Aufgaben auf Europa zu als je zuvor mit Wassermangel, Nahrungsmittelkrisen, sozialer Instabilität. Da muss Europa eine Antwort finden und mit einer Stimme sprechen. Die vierte Bemerkung, Türkei. Das können wir uns nicht mehr leisten, dass wir über die Türkei reden, als ginge die uns alle gar nichts an. Und wir würden die hinhalten über Jahrhunderte, ob sie irgendwann mal oder auch nicht nach Europa kommen könnten. Sondern wir haben ein Interesse daran, dass die Türkei sich europäischen Standards annähert, in der Innenpolitik, Rechtspolitik, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Gewissensfreiheit, Glaubensfreiheit, Religionsfreiheit. Und deswegen müssen wir alle unsere Kontakte nutzen, die Türken an unser Niveau heranzuführen und sie dann einzusetzen als Mittler zwischen Abendland und Morgenland, zwischen Okzident und Orient, dass sie hier eine Rolle spielen als Hilfe Europas, so wie Mexiko den Amerikanern hilft, dass es nicht unkontrolliert Zuwanderung aus Südamerika gibt, sondern die Amerikaner haben mit Hilfe der Mexikaner dieses Problem relativ stark in den Griff bekommen. Und wir werden die Türken brauchen, aber die Türken werden auch uns brauchen. Und da muss man auf gleicher Augenhöhe sich begegnen, weil die sich natürlich als Nachfolger des Osmanischen Reiches auf gleicher Augenhöhe sehen wie die Europäische Union und nicht als ein Land, das man bei Versailles nochmal eben die letzten Tage, nachdem man die Grenze zwischen Deutschland und Belgien geregelt hatte, auch nochmal eben geregelt hat. Wir müssen als Deutsche Interesse an der Außenpolitik, an der Weltpolitik, an der internationalen Politik entwickeln und können nicht mehr sagen, das geht uns fast nichts an, das sollen andere machen. Die Amerikaner werden es gar nicht machen. Die haben jetzt selber ihr Öl, ihr Fracking, ihre Erdölreserven und sind nicht mehr angewiesen auf Öl aus dem Nahen und Mittleren Osten. Und deswegen sagen die, macht ihr Europäer das mal. Was haben wir damit zu tun? Das ist für uns bei weitem nicht mehr so bedeutend wie für euch. Die fünfte Bemerkung. Wir müssen den Frieden in Syrien von außen erzwingen. Ähnlich wie nach dem 30-jährigen Krieg im Westfälischen Frieden von Münster und Osnabrück die Welt den Frieden erzwungen hat, weil die beteiligten Mächte nicht mehr in der Lage waren, zum Frieden zu kommen. Europa war blutgetränkter Boden und es waren so viele Verletzungen passiert, dass von außen der Frieden erzwungen werden musste. Und das muss gelingen. Das heißt, wir brauchen mit den Chinesen, mit den Russen, mit den Amerikanern eine Stimme Europas, die jetzt mit den Vereinten Nationen darauf hinwirkt, dass dort gemeinsam gehandelt wird und nicht der eine die bombardiert und der andere die anderen bombardiert und der eine auf Assad setzt und der andere vielleicht sogar klammheimlich auf ISIS setzt. Und was meinen Sie, was das für eine Kraft hätte, wenn Europa sagt, dem geben wir nichts mehr, wenn er das nicht macht, als wenn die einen sagen, wir geben dir nichts mehr und die anderen sagen, die Marktchance mit denen dann zu machen, weil die anderen mit denen nicht mehr machen, die nutzen wir gerade mal. Das muss man heute erwarten, ein Visionär, der diese Europäer, und Sie haben demnächst Oettinger hier und andere, Juncker ist nach meiner Meinung ein großartiger Kommissionspräsident, wir müssen diesen Leuten, auch Tusk als Ratspräsident, sagen, wir erwarten von euch, dass ihr jetzt den Europäern die Augen öffnet und sagt, wir müssen zu einer einzelnen Stimme kommen, die wir gemeinsam ausüben, um Frieden in dieser Teil der Welt zu erzwingen, damit nicht weitere Millionen Menschen sich auf den Weg und die Flucht begeben. Religiöser Hass wird dort als politisches Instrument eingesetzt von Leuten, die in der islamisch-arabischen Welt ihr eigenes Süppchen kochen. Und wir müssten denen die Erfahrung von Helsinki und KSZE 75 vermitteln, wo auch alle europäischen Staaten unterschiedlicher Systeme dann aber doch sich auf Prinzipien verständigt haben, wie Nichteinmischung, Respekt vor Bürgerrechten, Respekt für Souveränität, territoriale Integrität, friedliche Beilegung von Konflikten, Stärkung von Zusammenarbeit, Respekt für internationale Abkommen. Das sind Erfahrungen, Henry Kissinger hat es gesagt, des Westfälischen Friedens, dem ersten wirklich fundierten Frieden vieler Beteiligter. Und genau diesen Frieden können wir als Vorbild nutzen für den Frieden in der islamisch-arabischen Welt des Nahen und Mittleren Ostens. Und das muss diese Welt als zentrales Anliegen betrachten. Am Schluss möchte ich sagen, dass Deutschland keinen Anlass hat, in Panik zu verfallen oder das Gefühl zu haben, nicht gut regiert oder mit guten Entscheidungsträgern ausgestattet zu sein. Eher ist es doch umgekehrt. Die Menschen rennen ja nicht weg aus Deutschland, sondern die kommen ja nach Deutschland. Und die sehnen sich ja nach Deutschland und fürchten sich nicht vor Deutschland. Das sollte uns ja schon mal erstmal ein bisschen Mut machen. Und sie schätzen Bestimmtes an Deutschland, was wir kaum noch schätzen. Und wir schätzen jetzt wieder Dinge, die wir oft kleingeredet haben. Wir haben über die Bundeswehr gemosert, über die Polizei manchmal gemeckert und über die Politiker sowieso. Aber wenn Sie das jetzt mal so richtig auf sich wirken lassen, diese 60 Minuten, dann können die, die das machen, so blöd nicht sein, sondern bräuchten sie eigentlich mehr Unterstützung von uns, dass sie das machen. Also wenn wir uns ein bisschen mehr hinter die Bundeswehr, hinter die Polizei, hinter die Institutionen, hinter die Parlamente, hinter die Parteien, hinter die Politiker stellen, vielleicht sogar da eintreten in Parteien, mitmachen, ans Einbringen mit unseren Ideen. Wenn sie bessere haben, dann wäre es ja schändlich, sie würden die für sich behalten. Als dass wir sagen, wir schimpfen über die, aber das ist nur für uns der verbleibende Schritt, sondern dann gibt es einen nächsten Schritt, nämlich es besser zu machen. Das Problem ist, dass wahrscheinlich der 81. Spruch des Tao Te Ching von Lao Tse stimmen dürfte. Wahre Worte sind nicht schön, schöne Worte sind nicht wahr. Ich habe versucht, nicht schön zu reden, viele Dinge zu sagen, die Sie nicht schön finden, aber aus meiner Sicht wahre Worte zu finden, weil ich für mich als Ergebnis der Aufklärung sehe, dass es die Idee der einen Welt, der einen Menschheit ist, mitsamt dem Menschen- und Völkerrecht. Und je mehr von Globalisierung der Rede ist, ist natürlich auch umso mehr, desto mehr Reden von regionalem, lokalem, privatem gibt. Und man sich irgendwie auch diesen Zug nach oben zur Zentralisierung, zum Größeren, zum Unübersichtlicheren entziehen möchte, hin zur heimischen Scholle und zur heimischen, früher gekannten Sicherheit. Diese Tendenzen ins Gleichgewicht zu bringen, ohne neue Abschottung, ohne neue Ausgrenzung, ohne Separatismus und blinden Nationalismus, das ist für mich die Kernaufgabe des Jahres 2016 einer sich wiederfindenden Europäischen Union. Und daran müssen wir viel mehr arbeiten, als uns allen bewusst ist. Der Papst Franziskus hat in einem völlig anderen Zusammenhang gesagt, wir müssen in diesen schwierigen Zeiten den Weg finden zwischen Gutmenschentum. Ich verwende den Begriff, auch wenn er Unwort des Jahres geworden ist. Ich verwende ihn nicht im Sinne, jemanden zu diffamieren als naiv, der sich um andere Menschen kümmert, sondern ich nehme ihn als Begriff eine Stufe kleiner, dass gut gemacht, nicht immer gut gemeint, nicht immer gut gemacht ist. Zwischen Gutmenschentum, das Wunden verbindet, ohne sie vorher behandelt zu haben, und Abschottung, Erstarrung, sich zuzumachen gegenüber Neuem und Zukünftigen, den Weg dazwischen. Weder Gutmenschentum noch Abschottung. Den Weg zu gehen, den Weg zu finden und den klug zu gehen und entschlossen zu gehen. Das ist für mich die Aufgabe unseres Landes. Wir haben kein anderes, es ist unser Land, es ist Ihr Land, es ist Deutschland. Für das haben wir eine wirkliche Verantwortung. Dass unsere Kinder später sagen, Mensch, die haben verdammt viel Probleme zu lösen gehabt. Aber sie haben sie auch irgendwie unterm Strich verdammt mutig richtig geregelt. Und das geht nicht ohne Sie, denn es war nicht gesagt, ich schaffe das, sondern wir schaffen das. Und ich glaube, Sie, wir können das schaffen. Vielen Dank.